Bevor wir anfangen, und das Wort Gottes haben wir schon gehört, und das Thema der Predigt, das wird ihr jetzt gleich mitbekommen, oder ist schon da, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei meinem Sohn. Ich wäre ja ohne ihn völlig aufgeschmissen. Ja. Ich muss ja jetzt ein bisschen moderner werden hier und mit PowerPoint und so. Und wenn ich mich vorbereiten müsste, von mir aus, ja, dann würdet ihr im Jahr so zwischen eine und zwei Predigten von mir hören. Und die würdet ihr wahrscheinlich selbst noch nicht mal richtig verstehen. Danilo, mein Junge, ich danke Gott, dass du mein Junge bist, ja. Und du bist mir so eine große Hilfe. Er hatte mir heute noch so geholfen dabei. Und das wird Gott segnen, mein Junge. Deswegen, das sieht ganz nett aus, aber das war ich nicht. Nicht mit fremden Federn schmücken. Also, das ist unser Thema. Und ich hoffe, dass es ein Thema ist, was wir in dieser nächsten Woche mitnehmen. Wisst ihr, es ist für mich immer wieder wichtig, dass wir, wenn wir uns am Sonntag hier treffen, uns bewusst machen, dass wir einen Auftrag haben. Und der Auftrag ist, das, was wir hier hören, möglichst schon am Sonntagabend und dann die ganze Woche mitzunehmen in unseren Alltag. Weil sonst ist die Predigt für die Katz. Ja? Kriegen wir so einen dicken Kopf, Wissenserweiterung, aber darum geht es nicht. Das Thema: in der Kraft und Vollmacht Jesu Christi handeln. In der Kraft und Vollmacht Jesu Christi handeln. Und wisst ihr, ich habe mir dieses Bild bewusst ausgewählt, ja, weil das so deutlich macht, dass der Herr Jesus mit uns in unseren ganz grauen Alltag dort mitgeht. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Wenn du morgen wieder irgendwo zur Arbeit musst oder zur Schule und der mausgraue Alltag beginnt, dann sei dir bewusst, du bist nicht allein. Präg dir dieses Bild ein. Jesus ist bei dir. Jesus ist bei dir. Das Erste, was mir so wichtig geworden ist bei Apostelgeschichte Kapitel 3, die Verse 1 bis 16, den Text haben wir gehört, der Vers 1 ist mir so wichtig geworden. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, zusammen hinauf in den Tempel. Gemeinsam treu zum Gottesdienst. Das ist eine Voraussetzung, dass du vollmächtig im Namen Jesu handeln kannst. Christsein ist nicht Privatsache, sondern ein Christ ist berufen zur Gemeinschaft. Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. Wir treffen uns hier nicht, weil wir irgendwie Langeweile haben, sondern wir treffen uns, weil der Herr Jesus gesagt hat, wo 200 und 800 Menschen zusammen sind, da bin ich mitten unter. Hat er das gesagt? Nee. Guck mal, wie gnädig der Herr ist, ja? Er sagt, wo zwei und drei zusammen sind, da bin ich dabei. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht in der Vorbereitung. Was für einen gnädigen Gott. Er hätte ja auch sagen können, nö, also ich bin der König aller Könige und ich betritt euch erst, wenn ihr 10.000 seid, euren Raum. Aber ist das nicht grandios, dass unser Herr sagt, wenn nur zwei da sind, dann bin ich da. In Apostelgeschichte Kapitel 2, 42 steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Wisst ihr, und das ist ganz wichtig, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. Das Wort, das dich tröstet, das kannst du dir nicht selber sagen. Und Gottesdienst bedeutet, Gott begegnet dir. Wir können uns das nicht erlauben. Heute ist schönes Wetter, ja? Und einige haben vielleicht gedacht, naja gut, 16.30 Uhr Gottesdienst ist ja auch ganz nett, aber jetzt so schön am Strand und grillen ist noch netter. Und sind vielleicht nicht da. Ich glaube, wir können uns das nicht leisten, nicht da zu sein, wo Gott verspricht, ich bin da. Und du bist nicht umsonst heute hier. Gott möchte zu dir ganz persönlich reden. Gott ist ein Gott, der ganz persönlich hineinredet in dein Leben. Wenn du glaubst, dass du durch Zufall hier bist, dann muss ich dir sagen, nein, das stimmt nicht. Gott hat dich hierher geführt. Vielleicht bist du eingeladen worden, das mag alles sein. Aber die Fäden hat er gezogen, ja. Und es ist auch ein schönes Bild, wenn da Leute voll sind. Ja, hier sind noch ein paar Stühle frei. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn die auch noch alle besetzt sind. Und dann ist nämlich ein wichtiges Zitat gleich hier. Wer Menschen zu Gott führen will, und diese beiden, der Petrus und Johannes, die haben das ja nachher getan, aber wer Menschen zu Gott führen will, muss von Gott her zu Menschen kommen. Du kannst nur etwas von Gott geben, wenn Gott dir etwas gibt. Sonst ist es nur hohles Geschwätz. Das tun wir leider auch. Wir rabbeln manchmal so den ganzen Tag vor uns hin und da kommt so viel Quatsch manchmal raus, ja. Lass dir die Worte schenken von Gott. Und sag, Herr, fülle du heute Morgen früh meinen Mund, dass ich mit den Menschen sprechen kann. So wie es sich gebührt, ja. Und Gott möchte heute zu dir reden. Und nimm diese Predigt ganz persönlich für dich. Denn das ist mein Wunsch, dass in der Kraft und Vollmacht Jesu Christi Handeln bei uns Alltag wird. Und zwar nicht nur so, wie es vielleicht damals dort war, ja. Wir lesen in Vers 2 etwas, Apostelgeschichte 3. Und ein Mann, der von seiner Mutterleib an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Von Kind auf an ein hartes Schicksal. Sieh mal, wenn dein Kind nicht da rein muss, ja, dann darfst du so dankbar sein. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe und ich sehe so manchmal so kleine Kinder, die schon gelähmt sind, ja, 4 Jahre, 3, 2 Jahre, da bricht mein Herz immer. Ja? Da könnte ich wahnsinnig werden, ja. Wie viele Eltern, die würden alles geben, wenn sie ein gesundes Kind hätten. Und du hast ein gesundes Kind und schimpfst täglich. Schäm dich. Sei Gott dankbar für deine Kinder, wenn sie gesund sind, auch wenn sie manchmal nerven. Aber sag, danke, Herr. Danke für das Vorrecht. Danke für das Vorrecht. Dieser Mann, der war von Anfang an seines Lebens gehandicapt. Und wisst ihr, wenn man von Anfang an gehandicapt wird, dann stellt man sich vielleicht auch mal Fragen, ja? Warum ausgerechnet ich? Warum kann ich nicht gehen? Er war jung, in der Schule, Kinder haben Fußball gespielt, haben die damals auch schon, das Fußball ist schon viel älter, ja. Haben da gespielt, kriegen, keine Ahnung, verstecken. Und er hat immer nur zugesehen im Rollstuhl. Damals waren die noch nicht so weit mit Inklusion, was so heute ist, dass auch, ich finde das super übrigens, dass behinderte Menschen mit Gesunden zusammenkommen. Das ist die größte, das Beste, was sie überhaupt erfunden haben, ja. Die müssten nur für die Behinderten besser finanzieren, dann wäre es noch besser, ja. Und die sollten die behinderten Menschen mit hineinbeziehen. Ich arbeite auch an einer Schule. Und ich sehe manchmal, dass dort irgendwas gebaut wird für die Behinderten und das ist gar nicht behindertengerecht. Und ich habe damals schon den Senator gesagt, wenn Sie was für die Behinderten machen, dann müssen Sie es mal richtig machen. Und zwar müssen Sie einen Rollstuhlfahrer beauftragen, der soll das machen. Und der kann Ihnen genau sagen, wie das gebaut wird. Und nicht Sie als Gesunder. Den Rollstuhlfahrer müssen Sie durch die Schule gehen lassen. Und der wird Ihnen genau sagen, das ist zu flach, das ist zu tief, das ist zu hoch. Der gibt Ihnen die richtigen Anweisungen. Aber von der Sache finde ich das super. Wisst ihr, und wenn man so von Jugend auf so gestraft irgendwo ist, ja, kommt man sich zumindest so vor, warum ich? Dann kann man ja auch denken, ach weißt du Gott, du magst mich doch gar nicht. Dieser Mann, der hätte ja auch sagen können, mit Gott will ich nichts am Hut haben. Zum Tempel, da kannst du alleine gehen. Ja, wo ist denn Gott? Ja, guckt doch, wie ich hier lebe. Ja, bin lahm, hab nichts zu essen richtig. Ja, bin abhängig, dass Leute mir irgendwas hier in meinen Hut reinwerfen. Der hätte ja verbittert sein können. Wisst ihr, Leid bedeutet noch lange nicht, dass du aufmerksam wärst zu Gott. Das Leid kann dich dazu bringen, dass du sagst, mit Gott will ich gar nichts mehr im Hut haben. Aber was mich so gewaltig fand, dass dieser Mann trotz seines Leidens den Tempel aufsucht. Und der Tempel ist immer ein Bild für die Gegenwart Gottes. Und das ist genau der richtige Platz, Leute. Du bist hier richtig. Also du bist jetzt richtig hier im Gottesdienst, wenn du der Meinung bist, du brauchst Hilfe in dein Leben und wenn du ganz viele Fragezeichen hast über das Leben, wenn du an dich selbst zweifelst, wenn du nicht weißt, wo der Weg lang geht, wenn du viele Dinge hast in deinem Herzen, die du in dieser Welt nicht beantwortet bekommst, dann bist du herzlich willkommen. Der Gottesdienst hat nur denen nichts zu sagen, die glauben, sie können alles, sie brauchen keinen und schon gar nicht Gott. Tut mir leid, dann habe ich keine Botschaft für dich. Wisst ihr, Johannes 6, 68, Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Jesus hält mal eine knallharte Predigt. Da haben ihn ganz viele verlassen. Und Jesus sagt: Wollt ihr mich auch verlassen? Und Petrus sagt: Wohin sollen wir denn gehen? Wohin? Kennst du eine Alternative? Also ich hab keine Alternativen, wo ich mit meinem Lebenswagen. Wer sagt dir, was nach dem Tod passiert? Ja, irgendwie wird es weitergehen. Da haben wir Leute Hirnspinste, was die alles glauben. Ja, unglaublich. Es gibt so viele Fragen. Woher kommt das Leben? Woher kommst du überhaupt? Du als Mensch, wer du hier drinnen sitzt, du hast drei Fragen. Die hat jeder Mensch auf der Erde. Jeder. Und du auch. Soll ich dir die drei Fragen sagen? Die dich immer beschäftigen werden? Woher komme ich? Wozu bin ich überhaupt hier? Und wohin gehe ich eines Tages? Oh, das sind wichtige Fragen. Dieses Buch beantwortet sie auf einer genialen Art und Weise. Wenn du darüber mehr haben willst, du hast die drei Fragen, sagst du, ich habe doch noch keine Antworten gefunden, komm nach dem Gottesdienst zu mir, können wir gerne reden. Leiden und Trübsale sind der Verherrlichungsprozess, hat mal ein Bruder gesagt. Ja, das ist oft so. Die meisten Menschen, die ich kenne, sind zum Glauben gekommen durch Not. Durch Krankheit, durch Tod, ich weiß nicht alles. Ich habe selten Menschen erlebt, die zum Glauben an Gott gekommen sind, weil es ihnen blenden ging. Und ich glaube, dass Gott uns manchmal so in den Trümmern unseres Lebens erst richtig finden kann. Wir sind davor mit so vielen Dingen beschäftigt, mit uns selbst, mit unserem Beruf, mit unseren Können, mit Geld und mit Menschen und was weiß ich nicht alles. Ja. Und wenn diese Krise, die wir momentan durchleben, eines Gutes hat, dann ist es das, dass wir jetzt mal plötzlich völlig auf uns fokussiert sind und Gott hat alle Ausflüchte blockiert. Nicht mehr Party, Halligalli und so. Alles mal zugemacht. Ich sage nicht, dass es auf sich gesehen gut ist. Ja, wir müssen auch wieder das Leben haben. Aber es ist mir so, als wenn Gott mal zeigen wollte, so jetzt mal ganz alleine, wir beide. Ich sperre dich jetzt einfach mal ein, ja. Und jetzt rede ich mit dir. Wo stehst du? Ja. Leiden und Trübsale sind der Verherrlichungsprozess. Gott hat sich oft so verherrlicht. Kennt ihr das Buch von Loni? Oder Joni, ja, die im Rollstuhl war, diese Frau. Die Joni, glaube ich, hieß die. Joni, genau. Mann, was war das für ein Zeugnis, diese Frau. Die war auch am Anfang, oh, die war wütend und sauer auf Gott, ja. Kann ich auch verstehen, ja. Und dann hat sie das Leid angenommen. Und was für ein Segen wurde diese Frau, ja. Gibt sogar einen Film darüber, ein Buch, also unglaublich. Und das sind oft die harten Wege, die unser stolzes, dickes Herz in die Knie zwingen. Wisst ihr, wenn man mal so im Zerbruch seines Lebens ist, dann fallen die Masken. Wisst ihr, wo die Masken fallen? Wenn man im Krankenhaus ganz allein ist und der Arzt sagt, sie haben Krebs im Endstadium. Dann ist es nicht mehr wichtig, ob du draußen hingehst und sagst, ich habe aber die neue S-Klasse und ich habe eine Rolex. Das bildet der dumme Arzt sich ein. Ich habe doch das Leben. Weißt du, bringt dir alles nichts. Du darfst die S-Klasse gerne haben, die Rolex auch, wenn du sie leisten kannst, kannst du dir 10 Stück davon kaufen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das ist nicht das Leben. Wenn man so runtergebrochen wird von Dingen, dann fängt man an, wach zu werden. Das Dritte, was mir hier groß geworden ist bei dieser Bibelstelle, ist, der sogenannte Tragedienst, ja, habe ich das gesagt, ja, Tragedienst. In Vers 3, Petrus und Johannes, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintraten wollten, bat er sie, dass er ein Almosen empfinge. Das ist jetzt leider falsch. Vers 2, er wurde getragen, müsste das heißen. Müsste Vers 2 sein, ja? Er wurde getragen. Immer wieder wurde er dorthin getragen. Der konnte noch nicht mal alleine zum Tempel gehen. Weißt du, du darfst zum Gottesdienst kommen, ja? Bist du dafür dankbar überhaupt? Ja? Du darfst kommen, du darfst gehen, ja? Dieser arme Kerl, der war auch da angewiesen. Das ist ein schönes Bild. Das ist ein Bild für unser Leben. In unserem Leben ist es oft so, dass einer steht und dann bricht er am Boden. Das Problem ist nur, dass der Egoismus zunimmt und die, die stehen, die treten auf die, die liegen. Das hat Gott nicht so geplant. Das ist Gottes Bild von Mitmenschlichkeit. Und sieh mal, wenn jemand aufheben will, der muss auf die Knie gehen. Er muss die Knie beugen, ja, muss runter. Wenn er da oben gestanden hätte, kann er den nicht auf. Das heißt, der aufhebt, der muss nach unten gehen. Und das brauchen wir. Nicht von oben herab Leuten den Kopf waschen. Hat er selber Schuld, dass er da liegt. Ja, da sind wir Weltmeister. Nein, wir sollen Menschen aufheben. Jeder Mensch ist zum Ebenbild Gottes geschaffen. Ich könnte manchmal weinen. Ich könnte manchmal weinen, wenn ich durch die Stadt gehe und sehe Obdachlose dort von Drogen, vom Alkohol zerfressen. Leben schlimmer als ein Hund. Und ich denke mir, Mann, du bist geschaffen zum Ebenbild Gottes. Was hat die Sünde aus dich gemacht? Du lebst schlimmer als ein Hund, wenn du doch Jesus dein Leben gegeben hättest. Was für ein Plan hätte Jesus aus deinem Leben machen können? Jetzt verreckst du elendig schlimmer als ein Köter irgendwo draußen. Dafür hat Gott dich nicht geschaffen. Ich glaube, dass Gottes Herz blutet. Ich glaube, wenn Gott in die Stadt guckt und sieht diese Obdachlosen dort fast ersticken an ihren eigenen Trinken und gezeichnet und vom Tod förmlich gezeichnet, ja, dann ist das etwas Grausames. Meinst du, wie Gottes Herz blutet, was er denkt, Mann, warum lässt er sich nicht auf mich ein? Das ist doch nicht seine Berufung, da zu kriechen. Und hier merken wir Tragedienst. Ich fand das klasse. Übrigens ist Gott der Weltmeister im Tragen. In Psalm 46, Vers 4 steht, ich bleibe derselbe, ich werde euch tragen bis ins hohe Alter, bis ihr grau werdet. Ich, der Herr, habe es bisher getan und ich werde es auch in Zukunft, werde ich euch tragen und ich werde euch retten. Gott hat sich noch nie verhoben. Was Gott anpackt, das hebt er hoch. Du kannst noch so belastet sein, ja, dass du denkst, mich kriegt er nicht mehr hoch. Doch. Ich habe festgestellt, dass Gott ein großes Herz hat für die, die kein Pfefferling mehr auf sich setzen. Ich habe in meinem Leben festgestellt, dass Gott aus denen am meisten machen kann, die keiner mehr auf dem Zettel hat. Vielleicht bist du so einer. Vielleicht denkst du, lieber Prediger, wenn du mein Leben kennen würdest, wenn du meine Vergangenheit kennen würdest, dann würdest du nicht so eine fromme Sprüche davon losziehen. Und ich sage dir nur, du hast keine Ahnung, wie sehr dich Jesus liebt. Er hat für dich den Himmel verlassen. Für dich. Und er war bereit, den grausamsten Tod zu sterben dort am Kreuz, elendig, weil er dich zurückrufen wollte. Wenn dich keiner mehr auf den Zettel hat, dann bist du auf dem Notizblock Gottes. Und er radiert dich dann nie aus. Du bist immer auf der Gebetsliste Jesu. Egal, wo du stehst. Er trägt dich auf sein Herzen. Lass dir das nie wegnehmen. Und vergiss es nie. Bis ins hohe Alter, auch ihr älteren Geschwister. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Er wird euch tragen. Ich liebe das so an Gott, dass er nicht nur die Starken sucht. Nein, er sagt genau die Schwachen. Ja, genau die, vor die sich alle ekeln, die fasse ich so gerne an. Und die umarme ich so gerne. Und wenn du schwach wärst und denkst, ach, mit mir ist nichts mehr los, bin ein alter Daddy geworden oder eine alte Mutti. Doch. Gott hat mit einem alten Daddy, wenn ich das mal so sagen darf, ja, wenn wir sagen 80 Jahre, das ist alter Mann. Ja. Mose war 80, als er Israel rausführte aus Ägypten. Ein alter Mann. Wir hätten gesagt, oh Gott, Mose doch nicht. Ja. Alter Mann, 80 Jahre, der soll sein Rentenalter genießen und soll da Kaffee trinken mit seinem Schwiegervater und Kekse essen. Aber Gott gebraucht alte Menschen. Unglaublich. Josua konnte mit 80 sagen, meine Kraft ist noch so, wie ich 40 war. Ja. Wo lag die Kraft? In Gott. Du hast keine Ausrede, älterer Mensch, wenn du denkst, ja, meine Zeit ist vorbei. Nein, nein. Die kannst du sogar heute erst richtig anfangen. Ja. Tragedienste. Ein wichtiger Punkt. Und dann hier etwas in Vers 4. Da steht, Petrus aber und Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Der hat die gar nicht so beachtet, ja. Der war so in seiner Not gefangen, dass er nichts mehr sehen konnte. Kann das sein, dass es dein Zustand ist? Das Leben läuft an dir vorbei, du bist nur noch in deinem Kinofilm, ja. Du bist in deinem eigenen Film. Und heute sagt Jesus, guck mich an, ich bin vor dir. Sieh mich an, ich bin da. Auf den ersten Blick nichts Besonderes zu entdecken bei den Christen. Es war nicht so, dass der gesagt hat, wow, guckt euch den Petrus an, der leuchtet. Nee, der sagte, der Petrus und Johannes, der ist wie die anderen Menschen auch, der schmeißt da vielleicht ein bisschen was rein und so. So ist unser Christsein, ja? Ist dein Christsein anders? Bist du so, dass die Leute schon, dass du leuchtest, dass die Leute eine Decke wie bei Mose über dich schmeißen müssen, weil du so doll leuchtest? Ja, schön, ne? Wir sind auch so glanzgraue Mäuse, ja. Mir sagte mal mein Nachbar so, als er plötzlich mitbekommen hat, dass ich ein Pastor bin, was? Du bist ein Pastor? Ich sage, sorry, das hätte ich nie gedacht. Ich sage, wie stellst du dir den Pastor vor, ja? Ja, anders. Wir sind alles kleine graue Mäuse. Aber wenn Jesus ins Spiel kommt, dann wird aus einer grauen Maus eine leuchtende Maus. Und das macht der Herr. Der Herr wirkt durch unseren grauen Alltag. Und hier war das so, Petrus und Johannes, die waren wachsam. Sieh mal, und deswegen dieses Thema, in der Kraft und Vollmacht Jesu Christi handeln, und das kann man nur, wenn man eine Verbindung hat und wenn man offene Augen hat. Geschwister, ich sehe so viele Christen, die laufen mit Scheuklappen durchs Leben. Hast du noch offene Augen? Siehst du noch, in Anführungszeichen, den Menschen am Boden? Oder bist du nur noch so ein hochnäsiger Mensch und guckst nur noch so? Ja. Guckst du noch auf den Boden? Guckst du noch, wo liegen sie, die Kaputten? Ach, Jesus hatte so ein Herz für die, die am Boden lagen. Und Jesus konnte gut zählen. Er wusste, ja, da sind 99, aber da fehlt einer. Und er hat die 99 stehen gelassen, ist rausgegangen und hat diesen einen gesucht. Och, ich wünschte mir von Herzen, dass wir so ein Herz hätten. In Jesaja 53, Vers 2 steht prophetisch auf Jesus. Er wuchs ja vor ihm aus wie ein Schößling. Und wie ein Wurzelspross aus dem dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Schönheit, dass wir ihn hätten ansehen mögen und kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihn gehabt hätten. Also Jesus war jetzt auch nicht so der war ganz einfacher Mensch. Ja? David schon anders. Und David heißt einfach von schöner Gestalt, ja, so ein bräunlicher Typ. Ich sage mal so ein Sunnyboy, ja. So braun gebrannt, ja. Das war ein nett aussehender Mann, der David. Aber von Jesus steht das nicht. Er hatte keine Schönheit, sagt die Bibel. Ganz einfacher Mensch. Ja? Das war jetzt nicht irgendwie ein Superman, der besonders Auffälliges an sich hatte. Nein, er war ganz normal als Mensch. Das liebe ich an Jesus. Wenn jetzt da gestanden hätte, er war bildschön, er war der schönste Mann der Welt, der stärkste, dann hätte ich gesagt, ach alter Schwede, kriege ich immer Minderwertigkeitskomplexe. Ja? Und da hat sich Jesus auch eins gemacht mit all denen, die nicht auf der Sonnenseite stehen, ja? Die vielleicht gar nicht beachtet werden. Es gibt ja manche Menschen, ja, obwohl Schönheit ist eine Definition, ja. Aber manche Menschen, da haben ganz viele Leute, die sie dann angucken und behimmeln, ja, ob Männlein oder Weiblein, ja. Und Jesus kam so und sagt, ich bin der Durchschnitt. Und selbst da ist Jesus uns sein Vorbild. Gott hätte ihn so schaffen können, dass die Leute in Ohnmacht gefallen wären vor Schönheit, ja. Aber er hat ihn ganz normal geschaffen. Er ist nicht besonders aufgefallen. Er ist nur aufgefallen durch sein Handeln. Oh, das hat er, ja. Und wisst ihr, darin besteht wahre Schönheit. Liebe, die in Aktion tätig ist. Was nützt der schönste Mensch, ja, wenn er hier drin einen Stein hat, ja? Kannst du vergessen. Was nützt ein Haus eingerichtet, dass du denkst, lieber Herr Jesus, was geht denn hier los, ja? Mit Marmor und alles Mögliche, ja? Und keine Liebe da, mach die. Mach das Schloss zu, ja. Ist dir schon mal aufgefallen, du kannst in eine Familie reinkommen, die nicht viel Geld hat, aber da ist Liebe, oh, da bin ich so gerne, ja. Du kannst in ein Haus reinkommen, da kostet allein schon der Eingang mehr als andere Häuser ganz, ja, und da ist nur Kälte. Vergiss es, da möchte ich nicht wohnen. Ja. Auf den ersten Blick nichts Besonderes. Das ist so wichtig, dass wir Augen dafür haben. Und dann kommt dieses ein würdiger Blick. Ein würdiger Blick. Es steht einmal, als Petrus Jesus verleugnete, in Lukas 22, die Verse 61, 62, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. So übersetzt das die Neue Genfer, finde ich wunderbar. Wenn ich malen könnte, das kann ich leider nicht, oh, ich würde dieses Bild malen. Dieser Blick hat mehr bewirkt als 1000 Predigten. Was muss das für ein Blick gewesen sein? Und jetzt darf ich dir die Frage stellen. Kennst du diesen würdigen Blick des Herrn auf dich? Wenn alle auf dich herabgucken, als wenn du Dreck wärst, das gibt es leider auch, dass manche Menschen so andere angucken. Dann möchte ich dir heute sagen, Jesus, der schaut dich mit einem Blick der Würde an, das dein ganzes Leben positiv auf den Kopf stellen kann. Hast du das schon mal erlebt? Du kommst in eine Situation, die schwierig ist und plötzlich kommt jemand freundlich auf dich zu und lacht dich an. Und in seinen Augen merkst du, der glaubt an mich. Da kann man aufatmen, oder? Da wird dann das warm ums Herz und merkt man, ach, ich glaube, so einen Blick hatte Petrus hier weitergegeben. Versteht ihr? Fällt euch das auf? Dieser gleiche Petrus, der hatte diesen Blick von seinem Herrn bekommen. Und jetzt sagt er, schau mich an. Er wollte das weitergeben, was Jesus ihm eines Tages gab. Ich glaube, dass er diesen Blick von Jesus, der hat ihn so verändert, dass er zu diesem Mann, der den Gelähmten sagt, sieh mich an. Weil er wusste, weil er damals wusste, als er versagt hatte, da wollte er den Blick nicht mehr nach oben haben, am liebsten. Oder hat gesagt, wenn Jesus mich jetzt anguckt, ich hau ab. Und dann guckt er diesen Jesus an und dieser Blick, der packt ihn. Und dieser gestandene Mann, dieser Vorbrecher, ja, Petrus war so ein Vorbrecher, ja, der weint bitterlich wie so ein kleines Kind. Ein Blick von Jesus kann ein Leben verändern. Ich wünschte mir von Herzen, dass du merkst, wie er heute durch das Wort zu dir redet. Und dass du merkst, er ist bei dir. Er redet zu dir. Er begegnet dir mit einem würdigen Blick. Und in Vers 5 lesen wir in Apostelgeschichte 3, er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Er hatte eine Erwartung, ja, auch wenn er nicht die Erwartung hatte, gesund zu werden, aber er dachte, noch so ein bisschen Geld bekomme ich von denen vielleicht. Wisst ihr, was das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann, wenn er keine Hoffnung und Erwartung mehr hat? Und darum muss ich jetzt immer an diese Menschen denken, die keine Erwartung mehr haben. muss an meinen Freund denken, der sich vor einiger Zeit das Leben genommen hat. Das hat mir wirklich, das hat mir so wehgetan, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich hatte mit ihm bis nachts Gespräche. Ich wusste, dass er in einer Krise war. Aber man kann ja Menschen nicht zwingen, kann nicht sagen, jetzt komm, du musst dich bekehren. Ja. Ich hab alles probiert, ja, ihn Jesus groß zu machen. Wie verzweifelt muss ein Mensch sein? Keine Erwartungshaltung mehr, dass er aus dem Leben sich ausknipst, ja. Oh, da brennt mein Herz, wo ich denke, Mann. Ein Schritt auf Jesus zu und du hättest das Leben gehabt, Junge. Ein Schritt, nur ein Schritt. Und das möchte ich dir heute sagen. Erwarte von Jesus. Er hat für dich ein Geschenk. Ich sage gleich was zu dem Geschenk. Es gab in der Bibel eine Situation in Matthäus 8,8. Der Hauptmann erwiderte, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sag nur ein einziges Wort und dann wird mein Diener gesund. Der Mann hat eine Erwartung gehabt. Sein Kind lag sterbenskrank. Ja. Und Jesus sagt, komm. Und er sagte, du passt nicht, ja, du bist so heilig. Das langt schon, wenn du nur ein Wort sagst. Und Jesus hat es getan. Ja. Weißt du, dass Jesus in dein Leben auch nur ein Wort braucht? Der redet ein Wort in dein Herz und Leben hinein. Ja. Und deine ganze Situation wird anders. Hast du das schon mal erlebt? Dass du am Boden war und gedacht hast, mit mir wird es nichts mehr. Ja. Mit dir wird es nichts mehr. Und dann plötzlich bekommst du eine kleine Nachricht, ein kleines Wort. Und du spürst, Jesus, du hast mich nicht vergessen. Ach, ich liebe diese Momente. Wisst ihr, ich habe die oft in meinem Leben gehabt, wo ich dachte so, hey Jesus, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ein Wort. Wisst ihr, er hatte eine Erwartung, ja? Dieser Mann hatte eine Erwartung. Und dann sagen die, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, das können wir dir geben. Ja? Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf, geh umher. Heute können sehr viele Christen sagen, Silber und Gold habe ich. Aber wenige können sagen, im Namen Jesu Christi, geh umher. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht kein Silber und Gold haben, aber dass wir das sagen können, im Namen Jesu Christi, geh umher. Weißt du, du bist Christ geworden, damit du hineinwirken kannst in dem Leben der anderen Menschen, die Gott in dein Leben hineinstellt. Und zwar nicht, weil du kannst, weil du gewaltig bist. Nein, weil Jesus gewaltig ist. Und wenn du Christ bist, dann lebt er in dir. Hast du noch Erwartung? Das Geschenk. Du suchst Leben, du suchst Antworten, du suchst jemanden, der mit dir durchs Leben geht und der dir eines Tages auch nochmal zeigt, wo es lang geht, wenn der letzte Abschnitt deines Lebens kommt. Du wirst sterben eines Tages. Ich hoffe, dass du das weißt. Wisst ihr, was das Verrückte ist? Nichts ist sicherer als der Tod und genau den verdrängen wir. Wir sind schon ziemlich merkwürdig, wir Menschen. Wir bereiten uns für alles vor, für alles Mögliche. Und das, was auf eines Tages alle auf uns wartet, ist der Tod. Und den meiden wir. Warum? Weil wir Angst haben. Und wenn du Jesus hast, dann kannst du dich vernünftig mit dem Tod auseinandersetzen. Der Tod, sagt die Bibel, ist besiegt durch Jesus, aber er ist unser Feind. Aber er ist besiegt. Das Geschenk kannst du dir heute abholen. Jesus hat es für dich. Auch für dich als Christ. Du möchtest vollmächtig handeln, dann handle nach dem, was hier im Text steht. Und klar ist, aus der Fülle, dass Herrn Jesus geben können. Die konnten geben aus der Fülle. In Johannes 1,16, da steht, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Und wo ist die Quelle? Hier ist das wahre Gold zu finden. Hier. Das ist pures Gold. Und ich hoffe, dass du das verstanden hast. Wenn du deine Bibel liest, dann sprudelt dir der Reichtum Gottes entgegen. Liest du deine Bibel gerne? Ich meine nicht als Pflichtlektüre, das meine ich nicht. Hast du die Erwartung, dass wenn du deine Bibel aufschlägst, dass du merkst, oh, jetzt kommt pures Gold von Gott? Jetzt stelle ich uns mal eine ganz unbequeme Frage. Wann haben wir das letzte Mal den Herrn Jesus gedankt, dass wir eine Bibel haben? Ich kenne einen Bruder im Glauben. Ich brauche auch, glaube ich, nicht zu sagen, wie sein Leben aussieht, wenn er diese Geste sieht. Bevor er die Bibel liest, macht er so. Diese Geste, die hat mich mal so gepackt, wo ich das gesehen habe bei denen. Und dann habe ich sein Leben kennengelernt, da wusste ich, jetzt weiß ich, warum du die Bibel küsst. Ja. Dein Leben ist Jesus sehr ähnlich. Wenn er seine Bibel gelesen hat, dann hat er sie immer so gelesen. Ja. Und wenn er sie irgendwo hingetan hat, dann hat er erstmal einen Lappen genommen, hat das alles sauber gewischt und dann hat er seine Bibel darauf gelegt. Der hat mal gesehen, dass einer die Bibel so auf den Boden gelegt hatte. Da habe ich gedacht, jetzt fällt er vom Glauben an und wird zum Mörder. Oh, der hat geschimpft. Wie kann man das Wort Gottes auf den Fußboden legen? Es war ihm heilig. Ein Zitat. Vollmacht gibt es nie auf Vorrat. Sie lässt sich auch nicht durch Glaubensgehorsam des Jüngers konservieren. Sie steht nie dem Glaubenden zur Verfügung, sondern wird von Gott entsprechend der geistlichen Frontlage gegeben. Fand ich genial. Laubach will damit sagen, die Vollmacht bekommst du in deiner Situation, nicht vorher. Das wollen wir manchmal. Ja, Herr, gib mir Kraft für morgen. Die gibt er dir nicht. Es gibt ein Lied, Herr, gib mir Kraft für heute und für morgen. Sagt der Herr, falsches Lied. Gib dir die Kraft für jetzt. Morgen ist ein anderer Tag. Ja? Deswegen kannst du auch nicht sagen, ich hole mir heute ganz viel Kraft und dann verbrauche ich die morgen. Nee, du brauchst morgen wieder neue Quelle. Ja? Wisst ihr, warum das tote Meer tot ist? Weil es keine Zuflüsse und Abflüsse hat. Es ist nur bei sich. Vielleicht ist das der Grund, warum du tot bist. Das Wort kann nicht zu dir und du gibst das Wort nicht weiter. Ja? Das, was du in der Erbauungsstunde lernst und hier, das musst du weitergeben. Sonst wird das tot in dir. Das stirbt. Du musst es weitergeben. Dafür ist es da. Etwas Wunderbares. Oh, ich liebe diesen Satz. Handreichung, ja. Vers 7. Er fasst ihn an die Hand, ja. Fasst ihn an die Hand. Matthäus 14, 31. Petrus hat den Mut, geht auf dem Wasser, schaut auf Jesus und dann guckt plötzlich die Wellen an und wupp, er geht runter und sagt, hey, hilf mir. Und dann kommt die Hand des Herrn. Ja. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Ach, liebe Geschwister, wo wären wir ohne diese Hand? So ist doch unser Leben, oder? Wir gehen durch unser Leben einen Weg. Wir haben alle unser Eisenbahnweg, sage ich immer. Wir gehen alle durchs Leben. Und uns umgibt viel Nacht. Wir brauchen einen starken Menschen, einen starken, der uns führt. Ja. Das ist für mich das perfekte Bild, um zu zeigen, das ist Christsein. Ich gehe auf einem Pfad, wo ich auch nicht weiß, wo führt das jetzt hin. Ich gehe auf, der ist schon ziemlich schmal, der Weg, aber ich brauche eine starke Hand. Ja. Und wisst ihr, das ist nicht nur für kleine Kinder. Ich hoffe, dass du als Mann nicht zu stolz bist, zu sagen, Herr Jesus, ich brauche deine starke Hand. Ja. Da bete ich jeden Tag. Du musst mich festhalten, Herr. Ja. Wisst ihr, da steht das griechische Wort für sofort. Ne? Heißt, glaube ich, Parakrema. Ich weiß nicht, ob es richtig ausspricht. Auf jeden Fall wird das so ähnlich geschrieben, Parakrema. Und weist im Neuen Testament darauf hin, dass durch das mächtige Wirken des Wortes Gottes durch Jesus ein Wunder geschieht. So wird dieses Wort verwendet. Und als dieses Wort davor kommt, sofort, damit will letztendlich das Wort uns zeigen, es ist die Kraft des Wortes, die wirkt durch Petrus. Es ist Jesus selbst, der das Wort ist. Und genau das passiert. Wenn ich Vollmacht haben darf, wenn das Wort in mir Raum hat, dann kann ich vollmächtig handeln. Und da steht nicht, ja, 4 Wochen später kam die Heilung. Nein, jetzt. Wenn Jesus dich frei macht, dann bist du frei. Und wenn Jesus dir vergibt, dann vergibt er dir sofort. Ja? Und er hat die Kraft. Ist ja unglaublich, das weiß jeder Mediziner eigentlich. Ja? Jeder Mediziner weiß, das ist menschlich nicht möglich. Wenn jemand von Kindesbein gelähmt war, hat er gar keine Muskeln. Die Knöchel, die können gar nicht tragen, der kann gar nicht gehen. Der könnte normal nicht gehen. Und hier ist das große Wunder. Ja? Wenn Gott macht, dann macht er ganze Sache. Ja? Dann stellt er die ganze Medizin einmal auf den Kopf. Der sprang sogar. Das überlesen wir, weil wir so wenig nachdenken über das Wort. Springen bedeutet, er muss abfedern. Aber wie? Wenn er von Geburt auf lahm war, hat die Sehnen, die haben gar keine Muskeln. Der hätte normal, wenn er hochgesprungen wäre, gleich wieder seine Füße gebrochen. Da ist keine Kraft. Das weiß jeder, der mal einen Gips hatte. Der muss erstmal wieder Reha machen, um vernünftig zu gehen. Aber der hat sein ganzes Leben lang seine Beine nicht mehr bewegt. Und der ist gesprungen wie ein Pferd, ja. Und wisst ihr, wo er springt? Der springt nicht raus aus der Welt da, ja. Dieser Mann. Nein, der dankt dem Herrn. Der springt da im Tempel wie so ein Flummiball. Ist dieses Wort oft zu hören aus deinem Mund? Das ist entscheidend für Vollmacht im Handeln. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat, steht in Psalm 103, Vers 2. Ich finde das so schön, dieser Geheilte, der ist jetzt nicht in die Welt gegangen und hat gesagt, so, jetzt gehe ich erstmal zu meinen Kollegen einheben, ja? Ich war 30, 40 Jahre vielleicht von denen weg, jetzt machen wir mal eine dicke Party. Jetzt lasse ich mal wieder mein Tanzbein schwingen, ja? Siehst du das da? Nein. Von diesem Mann können wir so viel lernen. Wie oft hat Gott uns geholfen und wir sind nicht bei ihm geblieben? Von diesem Mann hören wir, er sprang und lobte Gott wo? Wo? Im Tempel. Und wo ist das? In der Gegenwart Gottes. Ich sage dir jetzt mal was. Wir werden bald wieder Überraschungsgottesdienst haben. Und vielleicht hast du schon ganz lange auf deinem Herzen, ich möchte eigentlich auch mal was sagen, aber ich traue mich nicht. Und ich, so, kennt ihr das? Jesus hat dich frei gemacht, damit du redest, in seinem Tempel ihn groß machst. Proklamier diesen Sieg. Wenn wir uns hier hinstellen und sagen, Herr Jesus, du bist der Größte für mich, dann ist es nicht nur, dass ich euch so sage, sondern in der unsichtbaren Welt. Ja, ich proklamiere es, Jesus Christus, du bist der König und du bist der Sieger und du bist das Beste, was uns passieren kann. Und das sage ich. Und das möchte ich so lange sagen, bis ich nicht mehr reden kann und eines Tages tot bin. Aber ich möchte das nie vergessen, Danke zu sagen. Vielleicht ist das der Grund, warum du keine Vollmacht mehr hast. Erinnere dich mal in dein Leben zurück. Gibt es so wenig? Gibt es so wenig Sachen, wo du dankbar sein kannst? Hast du das nicht so oft in deinem Leben schon erlebt, wo Gott dir geholfen hat? Wo du im Krankenhaus warst? Oder woanders in Not, in Schwierigkeiten, wo du gedacht hast in deiner Familie, jetzt ist Ende, jetzt geht gar nichts mehr. Und du hast gemerkt, Jesus hat eingegriffen. Lass uns mal dieses Wort mehr in unserem Wortschatz mitnehmen. Danken. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach droben, hat Tante Gertrud immer gesagt. Ja? Was für ein weiser Spruch. So, und hier. Zeugnishaftes Leben macht neugierig. Die Leute kommen. Ja, die gucken hier wie dieses Smiley, sagen, wow, was passiert da gerade? Ist das noch in unserem Leben? Sind wir noch erstaunt? Erstaunen Menschen in unserem Leben? Oder ist das nicht mehr da? Die Zeugnisse, die Gott dir gibt, die sollen Menschen zu diesem Effekt bringen. Wow, das hat Gott getan. Wisst ihr, wo ich das erlebt habe? Hier ist eine Stelle, Johannes 4, 39, 42. Ja? Viele Samariter an jenem Ort kamen zum Glauben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte, Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und dann geht die Frau weiter und dann kommen die mit und gucken das und sie erklären der Frau, Vers 42, jetzt glauben wir nicht länger wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Johannes 4, Vers 39 bis 42. Darf ich dir diese Frage stellen? Wow-Effekt. Gibst du das weiter? Das Große, was Gott in dein Leben getan hat? Du sollst da nicht schweigen, wie so ein Mensch, der nicht reden kann. Ja? Du sollst reden. Wisst ihr, dieses habe ich immer gesehen bei meinen Kontrollen, bei den Ärzten, wenn sie mit mir den Test machen. Ja? Diese großen Professoren. Ja? Als ich damals in Kiel war, in dieser Zweitmeinung einholen musste für meine Therapie. Ja? Meine Frau war ja damals mit. So haben die geguckt. Ja? Ein Professor sagte immer zu mir, könnten Sie das mal gucken? Das sind die Werte Ihrer Beine. Sind Sie da was? Nö. Ja, und genau deswegen sind wir hier. Ich sage, warum? Weil Sie nichts sehen? Ja, genau, das können wir uns nicht vorstellen. Wir wissen das nicht. Warum können Sie gehen? Ich sage, das kann ich Ihnen sagen. Da sind wir gespannt. Das ist gar nicht so schwer. Jesus ist bei mir. Wie bitte? Jesus Christus. Also Sie sind mit Ihren Latein am Ende, oder? Strommessung ergibt Verbindung von Nerven zum Muskel tot. Hundertprozentiger Rollstuhlfall. Und Sie können gehen. Die Erklärung ist, Jesus und der Typ hat geguckt. Wow. Und ich habe gesagt, wissen Sie, Jesus möchte das auch in Ihrem Leben tun. Egal wie intelligent Sie sind, auch Sie brauchen ihn. Wisst ihr, was so wichtig ist? Wisst ihr, was ich glaube, wenn das passiert? Wenn wir selbst begeistert sind von Jesus. Weißt du, wenn du vollmächtig handeln kannst, wenn du total verliebt bist in Jesus. Hast du schon mal verliebte Paare gehört, wenn sie so richtig frisch verliebt sind? Ja? Die schwärmen voneinander. Ja? Ich sage mal, die wissen noch nicht, was im Alltag läuft. Aber gut, lassen wir sie ruhig mal schwärmen. Ja? Aber das ist so schön ansteckend. Ja? Kein Weg ist zu weit. Kein Blumenladen zu weit, um Rosen zu kaufen. Ja. Und genau deswegen sagt Jesus, ich möchte, dass du diese erste Liebe behältst. Als ich mich damals bekehrt habe, ja, ich hätte die ganze Welt umarmen können. Ich habe geweint, ein Salto vorwärts kannte ich leider nicht, weil ich nie so sportlich sah, so begabt war. Ja. Ich war so aufgedreht. Ja. Und ich werde das nie vergessen. Ich war ja nervlich total am Boden, am Ende. Ich war tot, ja. Mit 17,5 war mein Leben vorbei. Meine Mama weiß, dass wir das alles leider erleben müssen, ja. Und dann der erste Moment, als ich zu Hause war, das ist die erste Nacht, wo Jesus in mein Leben war, ja. Und ich habe geschlafen wie ein Murmeltier. Das werde ich nie vergessen. Ich bin morgens aufgestanden und habe gesagt, hey Jesus, das ist doch wirklich unglaublich, ja. So bist du, ja. Und wie er in deinen geholfen hat, ja. Ich werde das auch nie vergessen, hier. Wow. Ja. Ich war damals in nervlicher Behandlung, ja, ich war völlig platt, mein Nervenkostüm war eine Ruine, ja. Und als ich Jesus mein Leben übergeben habe und ich durfte dann auch einiges ordnen in mein Leben, da komme ich zu einer Nervenärztin. Ich wusste aber nicht, dass die in der Zwischenzeit auch Christin wurde. Ja? Das wusste ich nicht. Und als ich ihr sagte, Herr Rosenberg, Sie sehen so gut aus, was ist mit Ihnen los? Ich sage, wissen Sie, ich muss Ihnen einfach erzählen, ich habe Jesus kennengelernt. Ja. Sie können mich jetzt für einen Verrückten halten, ich habe Jesus gefunden. Ja. Jesus hat mein Leben einen Sinn gegeben. Und ich habe jetzt jemanden, der wird mit meiner Angst fertig. Ja. Über meine Angstzustände, über meine ganzen Verrücktheit. Wisst ihr, was die Frau gemacht hat? Sie hatte so ein sonntiges Buch, wo sie alles so aufgeschrieben hat, über meine ganzen verrückten Zustände. Ja? Werde ich nie vergessen. Die macht so. Dann hat sich meine Arbeit erledigt. Bleiben Sie bei Jesus. Ja? Oh, das werde ich nie vergessen. Und auch wenn nicht alles danach Paletti ist, ja. Wir haben hier auch so ein paar Psychos wie ich, ja. Ihr wisst das, wenn die Nerven Samba tanzen, ja. Das kommt immer mal wieder. Aber es ist viel leichter, wenn man ihn da hat, oder? Wenn er einen trägt, ja. Ich habe manchmal auch Phasen, da möchte ich mich in den Erdboden reinbuddeln, ja. Da sehe ich alles nur noch dunkel. Aber er ist da. Mit Jesus kann man das alles ertragen. Und das Letzte, och, das wünsche ich uns. Als Petrus und Johannes dann auch sagen können, was los war, ja, dann sagen die, also nicht unsere Frömmigkeit, nicht wir waren das, ja, sondern unser Thomas Engel hat immer gesagt, er da oben. Er da oben. Geschwister, ich habe von nichts mehr Angst in meinem Glaubensleben, als wenn ich eines Tages durch Stolz nicht mehr dahin zeige, sondern so zeige, ja. Das ist der Tod jedes geistlichen Lebens. Lass uns immer auf ihn zeigen. Ja? Immer auf ihn zeigen. Gott die Ehre geben. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern dir steht Ehre zu für deine Gnade und Treue. Und dann ein wichtiges Zitat. Der Geist dieser Welt macht den Menschen groß. Der Heilige Geist macht Gott groß. Und wenn du vollmächtig handeln willst in der Kraft des Herrn Jesu, dann musst du ein Stück weit versuchen, dich da wiederzufinden. Ja? Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen zusammen. Du musst versuchen, mit allem dem treu unter Gottes Wort zu kommen, mit Geschwistern. Und du musst in der Nähe des Herrn bleiben, egal was ihr Schicksal dich auch trifft. Bleib bei Jesus. Und du musst lernen, zu tragen. Nicht überheblich werden. Sieh mal, Jesus trägt dich jeden Tag. Dann trag du doch auch den anderen. Ja, wir Christen sind berufen zum Tragen. Und lass dich nicht einschüchtern. Auf den ersten Blick ist mit uns allen nichts los. Mit mir auch nicht. Willkommen im Club. Aber wir haben diesen würdigen Blick. Den hat Jesus dir gegeben am Tag, als er dich rief. Und den dürfen wir weitergeben. Ab heute gewöhn dir ab. Schau nie wieder niederträchtig auf einen Menschen. Jeder Mensch, egal wie hässlich er durch die Sünde geworden ist, ist zum Ebenbild des Herrn geschaffen. Und er liebt ihn. Und hab Erwartung an Gott. Erwarte von ihm. In deinem Bekanntenkreis oder wo auch immer, erwarte von ihm. Herr, viel spricht dagegen, dass jetzt nichts mehr passiert, aber du bist da. Erwarte von Jesus alles. Ja, erwarte von ihm alles. Und aus der Fülle leben. Bete doch zum Herrn und sag, Jesus, ich möchte dein Wort so lieben, wie du es geliebt hast. Schenk mir, dass ich möchte so eine Beziehung haben zu dir und dem Vater, wie du sie zum Vater hattest. Schenk das doch in mein Leben. Und ich möchte dankbar sein. Jeden Tag aufs Neue. Fang doch heute mal an. Vielleicht bist du reingekommen und hast 1000 Sorgen gehabt auf deinem Herzen. Aber vielleicht ist es der Not und deiner Schwierigkeiten gelungen, dir den Blick von Gott wegzunehmen. Vielleicht hast du gar keinen Blick mehr für diese kleinen Dinge, die Gott in dein Leben tut. Fang doch mal ganz neu an. Ich glaube, wir können alle noch gehen hier drinnen. Ja? Ein bisschen mehr, nicht so guter. Ja, aber wir können noch gehen. Sag doch mal neu, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich gehen darf. Ich danke, dass ich sehen darf. Wisst ihr, was für ein Vorrecht das ist? Ja? Wenn ich mein kleines Enkelkind sehe, ja, alle bitte jetzt weg, könnt ihr auch Kinder haben, aber das ist für mich mein Sonnenschein. Das ist der schönste Anblick hier auf Erden. Ja. Und ich denke mir manchmal, stellt euch mal vor, ich wäre blind. Ich könnte dieses schöne Gesicht nicht sehen. Herr Jesus, und ich darf sie sehen. Das allein sollte uns so glücklich machen. Ja. Wir müssen hier rausspringen nach dem Gottesdienst. Herr Jesus, ich darf sehen. Ja. und lass uns alles zu ihm zurückgeben. Das ist das Geheimnis eines siegreichen Lebens, eines gesegneten Lebens. Alles zurückgeben, auf ihn weisen. Es hat mir jemand gesagt, alles, was du in mein Leben siehst, was gelingt, ist der Herr Jesus. Und alles, was daneben geht, das bin ich. Ja. Und das ist unsere Einstellung. Alles zur Ehre des Herrn, da möge der Herr uns Gnade schenken. Ich wünsche uns das, dass wir in der Kraft und Vollmacht Jesu Christi handeln in dieser Woche. Gott schenke uns dazu Gnade und Gelingen. Amen.